Wir lesen noch ein Schriftwort, eigentlich praktisch das gleiche, nur im anderen Evangelium, aus Evangelium Matthäus. Das, was wir gehört haben in der Einleitung, möchte ich noch einmal lesen, aber nach Matthäus im Kapitel 26, vom Vers 36 bis 46. Matthäus 26, 36 bis 46. Da kam Jesus mit ihnen an einen Ort, der hieß Gethsemane, und sagte zu den Jüngern: Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und fing an zu trauern und zu verzagen. Da sagte Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sagte zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete: Mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, ohne dass ich ihn trinke, dann geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie wieder schlafen, denn ihre Augen waren schwer geworden. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sagte zu ihnen: Schlaft nun weiter und ruht. Seht, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überliefert wird. Steht auf, lasst uns gehen. Seht, er ist da, der mich verrät. Ich möchte den Gedanken entnehmen aus dem Vers 42, wo Jesus bietet der Vater, wenn es möglich wäre, dass der Kelch vorübergehe, und dann sagt er, dass wenn es nicht möglich ist, dann geschehe dein Wille. Und ich habe überschrieben, ein Opfer nach dem Willen des Vaters. Es gibt in unserem Leben viele Dinge, die wir sehr gerne tun. Und es gibt auch Dinge, die wir nicht gerne tun. Es ist eben so, dass man im Leben etwas vorkommt, was man tun muss, und dann macht man es mit Freude und sehr gerne und willig, und da muss keiner uns noch dazu Ansporn geben. Wir machen das, was uns Freude macht. Dann gibt es auch die Dinge, die, wie ich schon sagte, die wir nicht gerne tun mögen, die auf uns zukommen und wir müssen das tun und das, man möchte es nicht. Oder es ist eigentlich unsere Aufgabe, aber wir tun es nicht gerne. Es kann schon so vorkommen, wenn ich jetzt denke an das Berufsleben. Es gibt Menschen, die kommen zur Arbeit, die, ihnen ist das normal. Sie sind so eingestellt und sie tun die Arbeit auch willig gerne. Es gibt welche, die kommen und die jammern und klagen nur. Aber die kommen auch und tun das. Und wisst ihr, es ist ein großer Unterschied dann zwischen den zwei Möglichkeiten. Der eine, der willig etwas tut, der vielleicht tut aus einer Pflicht, die in seinem Herzen ist, das ist aus Gewissensgrundlage auch. Und der andere, der tut nur, dass er es einfach getan hatte. Und es ist oft auch das Ergebnis entsprechend von den zwei Möglichkeiten. Wir haben hier gelesen die Begebenheit, als Jesus Christus steht in den letzten Stunden, bevor er dann gefangen genommen wird, gekreuzigt wird. Und wir haben gehört, dass er betet und redet von einem Willen des Vaters. Von einem Willen des Vaters, welchen eigentlich Jesus Christus erfüllen soll. In dieser Erfüllung des Willens des Vaters liegt eigentlich das größte Opfer, welches je gegeben war oder welches noch je erfüllt worden ist. Wenn wir so einfach betrachten, ja, warum musste Christus eigentlich diesen Weg gehen? Warum hat Gott diesen Weg seinem lieben einzigen Sohn in den Plan eingelegt? Warum musste es so gehen? Die Ursachen waren wir. Die Ursachen waren eigentlich Menschen, die auf dieser Erde lebten. Menschen, die lebten ohne Gott in der Welt. Menschen, die lebten in ihrem Tun und Werken nach ihrem eigenen Willen. Sie tun das, was sie möchten. Ja? Sie rechnen gar nicht mit einem anderen Willen. Sie stellen ihren eigenen Willen als auf die erste Stelle. Und dadurch sie eigentlich leben nach ihrem Willen, nach ihrem Denken, nach ihrem Verlangen ihres sündigen Herzens, dadurch eigentlich hat Gott gesehen, dass sie eine Rettung brauchen. Sie brauchen eine Rettung, aber die Rettung muss man irgendwie auch dann vollbringen können. Es ist noch viel, viel, was dazu zu sagen wäre. Ich kann das nicht alles erwähnen jetzt. Aber ganz kurz nur. Und Gott erstellt einen Erlösungsplan für den Menschen. Wisst ihr, diese Liebe, welche Gott trotzdem zu den Menschen hatte, die jetzt auf der Erde wohnten, und wir uns so bildlich vorstellen, Gott der Herr da oben in der Herrlichkeit, und er schaut auf die Menschen runter und sieht eigentlich, wie das Wort uns sagt, ihr Trachten war nur böse und schlecht. Ja? Und es bewegt in seinem Herzen und er will ihnen nur helfen. Und darum sagt er, es muss ein Opfer für diese Menschen gebracht werden. Und das muss ein reines, ein vollkommenes und ein williges Opfer sein. Nicht ein Opfer, weil es muss geopfert werden, nicht aus dem Grund, dass man muss irgendwie helfen, aber einmal aus Liebe zu den Menschen und zweitens, das Opfer muss gebracht werden, auch aus Liebe und in einem reinsten Sinn und Gesinnung. Und darum musste Christus kommen auf diese Erde, darum musste er kommen, um Menschen zu helfen. Und jetzt ist die Stunde da, wo Christus weiß, jetzt ist die Stunde gekommen, dass er jetzt bald gehen muss, er den Jüngern entrissen wird und er ihnen genommen wird. Und wisst ihr, in dieser Nacht oder in diesem darauf folgenden Tag ist geschehen das größte Opfer, welches je gebracht worden, das größte, das teuerste, das reinste Opfer, welches für mich und für uns alle gebracht worden ist. In diesem Opfer Christi, in diesem seiner Darbringung für die Menschen, sind alle Menschen eingeschlossen worden. Wenn wir wissen, dass früher noch nach dem Alten Testament war nur ein Volk eingeschlossen. Ein Volk hat das große Vorrecht, ein Volk Gottes genannt zu werden. Aber an diesem Moment, als Jesus Christus gekreuzigt worden ist, und dann ist es geschehen, das ist das vollbracht worden, dass alle Menschen auf der Erde eingeschlossen wurden. Es, man so bedenkt eigentlich, welch ein Glück und welche Gnade das ist für die Menschen, die eigentlich nie von Gott wissen, ja, aber ihnen ist etwas bereit geworden, ihnen ist etwas bereitgestellt worden ist, das sie noch nicht wissen, weil sie das noch nicht gehört haben, nicht vernommen haben oder vielleicht nicht verstanden haben, dass eigentlich für sie eine Herrlichkeit in der Herrlichkeit bereitet ist, ja. Und darum kommt Christus in diese Stunde. Aber wisst ihr, er war ja genauso ein Mensch wie wir. Er hat das gleiche Empfinden am Körper wie wir. Und er steht in dieser Stunde und betet zu Gott. Und betet zu Gott und sagt dann, wenn es möglich ist, dann geh doch dieser Kelch an mir vorüber. In dieser Benennung Kelch bezeichnet er seinen Tod. dieser Kelch zu trinken, sagt, bezeichnet Christus als diesen Tod am Kreuze. Und er betet zu Gott, sagt, Vater, wenn es nur möglich wäre, ach, mache doch, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, dass ich das nicht tun muss, weil er die Angst und Bange, wir haben gelesen, dass er nahm mit sich Petrus und zwei Söhne des Zebedäus, die drei Jünger nahm er mit sich mit und wollte mit ihnen zu gehen, dass sie mit ihm mitleiden. Ja? Und das heißt, er fing an zu trauern und zu zagen. Geschwister, das, was jetzt Christus erlebte, verpflichtet jeden Menschen auf dieser Erde zum Etwas. Das, was Christus jetzt erlebt und durchmacht in dieser Stunde und in Stunden später, verpflichtet jeden normalen Menschen, der auf der Erde lebt, zu einem Opfer, zu einer Liebe zu ihm. Weil er tat es ja nicht, weil es einfach so gewollt worden ist, weil da stand die Liebe zu den Menschen im Vordergrund. Und darum trauert und sagt Christus jetzt und betet jetzt. Und wir haben auch in der Einleitungswort vorhin gehört, dass er rang mit dem Tod. Wisst ihr, es war ein Kampf in seinem inneren Kampf wie mit einem Tod. Und es heißt, und seine Schweißtropfen, wie eine Blutstropfen, die auf die Erde fielen, diese Angst und die Bange vor dem, was kommt, es kam so, dass der Schweiß brach auf und es war Blut, welches auf die Erde fiel. Dieses Opfer Christi wurde gebracht nicht im Verborgenen und nicht in einer Stille. Dieses Opfer Christi wurde dargebracht in eine Öffentlichkeit. Und wie sonderbar, viele Menschen damals durften dieses Opfer mit ihren Augen sehen. Wir lesen das heute, wir stellen uns das vor, wir glauben an das. Es ist ein Teil unseres Lebens, unseres Glaubens. Ja? Aber Geschwister, aber Menschen konnten das auch sehen damals. Und wir können nur die große Frage stellen, wie viel hat es damals dann unter den Menschen bewirkt? Christus lehrte uns in der Bergpredigt, wie man opfern soll. Er redet hier bei mir steht es, vom Almosen geben. Er sagte so, ich lies Matthäus 6 vom Anfang ein paar Verse. Gebt Acht auf eure Almosen, dass ihr sie nicht vor den Leuten gebt, damit ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr bekommt sonst keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Jetzt sagt Christus, wenn ihr also ein Opfer bringt, Almosen sagt er, oder etwas Gutes tut, gebt Acht, dass ihr das nicht so macht, dass alle das merken und ihr dann in Vordergrund treten würden, weil eigentlich nicht wir. Die Tat muss eigentlich sein, die eine Wirkung hat. Und so sagt er, ihr müsst das tun, lieber im Verborgenen. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir her ausposaunen lassen, wie die Heuchler es tun, in den Synagogen, auf den Straßen, denn damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Wenn du Almosen gibst, dann lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Merken wir, das ist auch ein Opfer. Aber Jesus spricht von einem anderen Opfer. Ich glaube, wir verstehen, was es gemeint ist in allem. Aber das soll sogar die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Natürlich weiß die linke Hand, was die rechte tut. Aber das ist ein tieferer Sinn, das will jetzt nicht eingehen. Aber dieses Opfer Christi, das war ein öffentliches Opfer. Es ist ein Opfer gewesen, dass die Menschen sehen, was Gott getan hat für die Menschen. Was Gott getan für die Menschen. Wenn Jesus in der Bergpredigt von einem persönlichen Opfer spricht, ja, dann war das jetzt ein Opfer, welches eine Auswirkung hatte bis in alle Ewigkeiten und die Kraft bestehen bleibt. Und dass Jesus ging dieses Opfer ein. Geschwister, es ist ein Hinweis vielleicht oder eine Richtgebung für unser persönliches Leben. Dieses Opfer, welches Christus für uns gebracht hatte, für die Menschen, es dient uns als ein Beispiel. Es ist nicht gesagt, dass wir Menschen müssen den gleichen Weg gehen. Vielleicht müssen wir irgendwann auch so einen leidvollen Weg gehen. Aber in dem Sinn, in dem Kern, was dahinter gewesen ist, ja, zeigt uns eigentlich, welches Opfer oder welches Leben wir als Kinder Gottes führen würden, wir sollten. Einmal zeigt es eine völlige Übergabe an Gottes Willen. Es ist uns nicht umsonst gegeben, dass Jesus dreimal betete. Es ist uns gegeben, damit wir sehen, dass Christus auch dieses Opfer eingegangen ist. Aber es war ihm sehr schwer. Es war ihm gar nicht so einfach, dieses Opfer zu vollbringen. Aber da musste nur eine völlige Übergabe sein in den Willen seines Vaters. Und darum ist es ein Beispiel einer völligen Übergabe in den Willen Gottes. Ein Beispiel des Opfers im reinsten und in der Sinn und in der reinsten Gesinnung. Die Gesinnung Christi war rein. Die Gesinnung Christi war nicht in dem Sinn, dass ich werde jetzt geopfert und Menschen würden dann sehen das. Gar nicht. Er war lieber umgegangen dieses, ja, aber er doch tut es, damit es doch, und im reinsten Sinn und Gesinnung, es ist ein Beispiel, Opfer zu bringen zu können, wenn es mir wehtut. Das Wort sagt Fleisch, ja, wenn es mir persönlich wehtut oder mir nicht vielleicht unbedingt Freude bereitet. Es ist ein Beispiel Opfers vor den Menschen, durch welche man vielleicht ausgelacht, verspottet, vielleicht auch ausgestoßen wird, vielleicht als Außenseitensteher, ja, wie richtig gesagt, bleiben muss. Aber es ist ein Opfer für Christus. Es ist ein Beispiel des Opfers, welche für mich vielleicht die größte Verluste in dem natürlichen Leben bringen wird. Wisst ihr, was hat Christus gegeben? Hat er nicht das Größte gegeben, was ein Mensch haben kann, das Leben? Der größte Verlust von der menschlichen Seite gesehen, hat er ja geopfert für die anderen. Opfer, die für einen oder vielleicht für viele Menschen zur Hilfe, zur Rettung und zur Erbauung dienen kann. Wisst ihr, Geschwister, ein Opfer hat, entweder hat es einen Wert oder kann es kaum einen Wert haben oder kann es keinen Wert haben. Wir können vielleicht große Opfer verbringen, aber am Ende haben sie keinen Wert, weil diese Opfer sind vielleicht die, ich mir selbst aufgelegt habe, selbst aufgenommen habe, hinter denen Gott gar nicht steht, an denen Gott überhaupt kein Wohlgefallen haben kann. Das sind dann auch Opfer, aber welchen Wert sie haben. Und die Schrift sagt uns, dass auch für Jesus solche Opfer nicht leicht und einfach gewesen sind. Und wenn wir noch genau wieder diesen Abschnitt lesen, merken wir, dass Jesus ein besonderer Trieb und Verlangen hatte, vor dieser Stunde noch zu beten. Vor dieser Stunde zu beten. Und wir lesen, als er gegangen ist, da ist es so, am Anfang kam Jesus mit ihnen einen Ort, der hieß Gethsemane, und sagte zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich gehe weiterhin und bete. Er war jetzt mit allen Jüngern zusammen, außer einem, mit 11. Und dann nimmt er noch 3 Jünger und geht noch weiter, um zu beten. Wisst ihr, was Christus wusste in dieser Stunde? Er muss jetzt mit seinem Vater reden. Er muss zu Gott beten. Er braucht die Stärke und Kraft. Und wir haben gelesen nach Lukas Evangelium, dass da kam ein Engel und stärkte ihn. Das war, was er jetzt brauchte. Und wie viel mehr wir als Menschengeschwister, bevor wir ein Opfer vollbringen, dieses Opfer muss von Gott abgesegnet sein. Dieses Opfer muss der Herr gehört und gesehen haben. Sonst ist es mein Willen, mein persönlicher, aber nicht Gottes Willen, nicht Gottes Opfer. Und der Herr betet. Und als er sieht eigentlich, dass die Jünger in dieser Stunde schlafen können, er sagt, ihr sollt wachen und beten, damit ihr nicht in eine Anfechtung fällt. Warum sagte er das? In dieser Stunde, wie er gestanden ist, und diese Stunde, in der er gestanden ist, streitet eigentlich zwei Geister da. Einer ist der, wo erfüllen des Vaters Willen, und einer streitet gegen das eigentlich. Und wo aufmerksam macht, dass dir schwer, dass dir Schmerzen wird, dass du das nicht durchhalten wirst können. Und wisst ihr, da sagt Jesus, aber ihr könnt in Anfechtung fallen, ihr könnt in eine Versuchung fallen, dieses Opfer umzugehen. Und darum betet der Herr zu Gott und bittet, bittet er um die Kraft, um die Beistehen. Er fragt, wenn es nicht möglich ist, und das letzte Mal, als er betet, sagt er so, wenn es nicht möglich ist, dass Kelch an mir vorübergeht, ohne dass ich trinke, dann geschehe dein Willen. Und wisst ihr, das war jetzt ein Opfer nach dem Willen des Vaters. Gerade das wollte der Vater, um der anderen Menschen helfen zu können. Gerade das wurde das, deswegen wurde auch dieses Opfer gebracht. Wir heute als Kinder Gottes, wir kennen das alles, wir wissen das alles. Aber Geschwister, wie sieht unser persönliches Leben in dieser Hinsicht hin? Ich spreche heute fast überhaupt nicht über ein Opfer, was wir vielleicht nennen würden, wenn wir etwas geben, wenn wir vielleicht meinetwegen den Zehnten geben oder wir etwas in die Kasse legen. Das spreche ich gar nicht an, weil das ist für ein Kind Gottes eine Selbstverständlichkeit, dass ich dem Herrn etwas schuldig bin. Aber was mich mehr bewegt, Geschwister, dass ein ähnliches Opfer wie Christus gebracht hatte, ein Opfer, welches eigentlich mein Körper, mein Leben betrifft, mein alles Dasein, das betrifft, das bewegt mich heute. Wie gehen mit dem um? Ich habe vorhin erwähnt, dass die zwei Geister werden kämpfen gegeneinander, ja? Aber Geschwister, um ein völliges, um ein reines und wohlgefälliges Opfer bringen zu können, müssen wir eine Stellung nehmen können gegen diese, diese Dinge, die uns vielleicht von diesem Opfer abbringen können. Ich habe mir aufgeschrieben, was heute ein Menschen, der an Gott glaubt und glauben will und dienen will und in den Himmel kommen will, was ihn stören kann. Einmal ist es der Geist der Bequemlichkeit. Wisst ihr, das, wie wir heute leben, ist es schön und gut, ja, aber das schöne und bequeme Leben führt dazu, dass uns es manchmal zu viel werden kann. Es kann zu viel werden, oh, das ist eine große Aufgabe. Der Geist der Trägheit. Naja, vielleicht nicht heute, vielleicht später, vielleicht irgendwann. Wisst ihr, es ist immer ein Verlangen da. Es kann immer ein Verlangen da sein. Aber naja, jetzt sofort irgendwie geht das nicht. Ein Geist der Selbstliebe, in dem Sinn, dass ich will Gott dienen, ich will für ihn alles tun, aber irgendwie habe ich mit sich selbst mehr Mitleid. Ich habe mit selbst mehr Mitleid, damit mir es nicht zu schwer wird. Geist der Ruhe und Stille, Geist der Absonderung. Wisst ihr, ein treuester Kind Gottes kann so weit kommen, dass es sich fängt an zurückziehen und sagt eigentlich, möchte meine Ruhe, meine Stille haben. Aber Geschwister, es sind die größten, die wo jetzt mir so eingefallen sind, sind sicher noch mehr Hindernisse, die uns stören werden, für Christus einmal etwas zu tun, für Christus mehr zu tun oder für Christus ein völliges, ein gänzliches Opfer zu bringen. Geschwister, Christus lebte. Er war das lebendige Opfer. Und genau solch ein lebendiges Opfer erwartet Christus von uns heute. Wir sind durch das, was Christus für uns Menschen getan hat, für das sind wir ihm schuldig, dieses Opfer. Wisst ihr, es ist, können wir sagen, es ist ein Schuldopfer und doch ein williges Opfer. Weil, warum? Weil ich liebe Christus, weil ich Gott liebe, weil ich ihm dienen, nicht nur aus dem Grund, dass ich Angst habe, dass ich verloren gehe, diese Angst vor dem Gericht. Natürlich ist das Dinge, die auch mitspielen. Aber der größte Ansporn für ein Kind Gottes ist das, weil ich Gott liebe. Warum? Weil er mich auch geliebt hat. Solange ich noch in den Sünde gewesen bin, solange ich noch verloren gewesen bin, solange ich ihn gar nicht achtete, hat Gott eigentlich mich gesehen. Und Gott, der Herr, legte auf seinen Sohn das schwerste Opfer. Und wisst ihr, dass Christus ertragen musste, den Spott, den Hohn, ausgelacht zu werden, dass er gekreuzigt werden musste, das ist ein großes Opfer. Aber das größte Opfer noch bestand in dem, dass Christus willig gewesen ist, alle Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Alle Sünden der Menschen auf sich zu nehmen, damit der Vater versöhnt werden könnte mit den Menschen. Die Last, welche auf Christus gelegt wurde, als er gekreuzigt wurde, war neben den körperlichen Belastung und seelischer Belastung, da war noch dazu, dass er gekreuzigt wurde als Sünder, dass er gekreuzigt wurde für Menschen, die eigentlich ihn nicht liebten, die eigentlich nicht seinen Tod gewünscht haben, und doch ist er für sie gestorben. Und Geschwister, das war das Opfer. Das war das Opfer, welches für uns das größte Beispiel sein sollte, uns als beste, größte Beispiel dienen sollte. Ich habe schon manchmal mir Gedanken so gemacht, was könnte ich tun, damit ich nur im einen kleinen Teil von diesem Opfer, welches Christus für mich gebracht hat, um zurückzuzahlen zu können. Ich habe schon manchmal gedacht, oder wie viel könnte ich aus meinem Leben geben, damit meine Schuld irgendwie noch in dem Sinn, dass Christus für mich viel mehr getan hatte, irgendwie noch weniger gemacht werden können. Wisst ihr, wenn uns jemand etwas Gutes tut oder wir etwas bekommen haben, haben wir da innen ein Verlangen, auch etwas zu tun. Ja? Wir machen uns Gedanken, ja, was könnte ich noch tun? Auch erwidern, ja, diese Liebestat. Aber Geschwister, was können wir tun? Wie können wir diese Liebestat gegenüber Christus erwidern? Nur in dem, Geschwister, dass wir in unserer völligen Liebe und völliger Übergabe an ihn im Folgen dienen, in völliger Gehorsam, in völliger Dankbarkeit für das. Das können wir tun, das können wir zeigen. Wir können vielleicht nicht so große Opfer vollbringen. Wisst ihr, Gott weiß genau, was ich kann und was du kannst, und erwartet von jedem und uns ein Opfer. Aber wir können es tun, wenn wir es lebendig tun, wenn wir das mit Freude tun, mit völliger Hingabe und auch in der reinsten Gesinnung. Damit in dem, was wir tun, nicht meine Person im Vordergrund steht, nicht von mir erzählt wird, nicht von mir vielleicht dann, die Leute schreiben mögen. Es ist alles verloren, aber nur, dass Christus verherrlicht wird, weil durch seinen Tod wurde Christus und Gott verherrlicht. Als Jesus mit den Jüngern sprach, haben wir gelesen in dieser Begebenheit, aber vorhin, ein paar Verse vorhin, Vers 31, heißt es, dass Jesus sagte zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr sich an mir alle ärgern. Und dann heißt es so, dann Vers 33, Petrus antwortete ihm: Wenn sie sich auch alle an dir ärgern, so werde ich mich niemals ärgern. Es hat sie eigentlich getroffen, die Jünger. Sie glaubten gar nicht, dass sie jetzt, weil sie ihn so liebten und sie spürten, ich glaube nicht, dass sie das alles so verstanden haben, was jetzt kommen wird, ja. Aber irgendwie haben sie ein Empfinden gehabt und eine tiefe Liebe zu ihm gehabt. Und Petrus sagte: Weißt du, und wenn sie sich alle ärgern, aber ich werde es nicht tun, noch tun können. Und am Ende heißt es, das Gleiche sagt auch alle Jünger. Und wenn sie sagt, und Petrus sagt, und wenn ich auch sterben müsste für dich. Aber Geschwister, das waren ihre Gefühle. Das waren ihre Gefühle. Sie sprachen das, was sie in diesem Moment gefühlt haben. Und Jesus wusste eigentlich, dass sie wirklich sich ärgern würden an diesem, was geschehen wird. Als er gefangen genommen wird, dass sie sich alle zerstreuen würden, dass sie jeder gehen wird. Jesus wusste. Aber was mich so immer bewegte, er hat das nie ihnen vorgeworfen. Er hat nie sie für das tadelt, als später er verstanden ist und mit ihnen gewesen ist. Seine Verlangen war, ihnen jetzt zu helfen, besonders was dann zum Petrus. Aber ich glaube, sie haben alle gewusst, was sie gesagt haben. Und sie haben alle gewusst, dass sie eigentlich schwach geworden sind, weil das waren ihnen ihre Gefühle. Aber das, Geschwister, ist nicht genug, um ein richtiges, völliges Opfer zu bringen. Wenn ich jetzt in diesem Moment so angesprochen werde und mir gefällt es und ich bin Feuer und Flamme. Aber wisst ihr, es kann eine Zeit kommen, wo das weniger wird und kann sogar erlöschen. Und deswegen war Christus ihnen, er nahm das gar nicht übel. Er sagte, es wird so kommen. Aber später, Geschwister, liebte er ihn, sie mit dieser gleichen Jesu Liebe, liebt er sie, mit der gleichen Hingabe hat er später mit ihnen gesprochen und ihnen geholfen, weil er wusste eigentlich, ihre Herzen wusste, dass sie auch schwach werden können. Aber was wusste Christus auch von ihnen, von ihrem späteren Leben? Er wusste, dass sie ihn lieben, ihren Heiland und Retter. Er wusste, dass sie eigentlich bis zum Ende gehen würden, dass sie bis zu ihrem Tode gehen würden, um für ihn zu ein geopfertes Leben zu führen. Ein Opfer nach dem Willen des Vaters. Jesus Christus hat hier seinen eigenen Willen völlig ausgeschlossen. Der Bruder hat erwähnt vorhin in der Ansprache, dass ein Opfer für Christus bedeutet, mein Willen steht hinterher, zuerst der Vaters Willen. Und des Vaters Wille war in diesem Moment der Wille Jesu. Sein Wille stimmte überein und ganz samt Seele und Geist. Und Christus war nicht ein Teil von einem großen Opfer, sondern er war dieses Opfer für uns Menschen. Ich will nur kurz anführen von der Gesinnung. Gesinnung, ein opferwilliges Leben zu führen. In 1. Chronik 28 und 29 wird uns gezeigt, wie der König David, wir wissen ja, er wollte immer ein Haus bauen, ein Tempel Gottes bauen. Und für diesen Tempel hat David von sich selbst viel, viel geopfert, gesammelt. Natürlich war er König und war reich, hat viel mehr gehabt, vielleicht wie wir alle zusammen. Aber er hat von dem sehr viel auch gegeben, was er jetzt besaß. Und in 1. Chronik, in 2. Chronik, 29, Ja, 1. Chronik 29, ja. Spricht David ein Dankgebet. Und dann sagt er so, Vers 2, 1. Chronik 29, Vers 2, ich habe aus allen meinen Kräften für das Haus Gottes bereitgestellt, Gold zu goldenem, Silber zu silbernem, Erz zu ehernem, Eisen zu eisernem, Holz zu hölzernem, Onyxsteine und eingefasste Steine und so weiter. Und Vers 3, überdies habe ich eigenen Besitz, Gold, Silber und dann kommt weiter. David, als er das im Volk, die Pläne gezeigt vom Tempel im Volk und König und seinem Sohn Salomo, und dann sagte er zuvor, was er persönlich getan hatte. Bevor er erwartete, dass das Volk eigentlich auch bereit wäre, ein Opfer zu bringen, hat er gesagt, was ich aus meinem eigenen gegeben habe. Er hat es nicht jetzt getan aus dem Grund, dass die dann ihn bewundern sollen, aber aus dem, weil er ist vorangegangen, in dieser Opferbereitschaft, er ist vorangegangen, dass er wollte, dass sie sehen, dass er als König, er steht nicht hinten nach, aber dass er vorangeht und er sagt, aus eigenem Besitz. Und dann sagt er im Vers 5 am Ende, und wer ist nun willig, seine Hand heute dem Herrn zu füllen? Und dann sagt er so, das habe ich alles gegeben. Aber dann spricht er das Volk, die Gemeinde an und sagt, aber wer ist heute willig, dem Herrn noch zu geben? Und es heißt dann, ich will das nicht alles lesen, wie viel zusammengekommen ist, wie viel die Menschen gebracht haben, die Fürsten und Nichtfürsten, eine Unmenge haben sie geopfert für den Bau des Tempels, dass es genug sein sollte. Heißt in Vers 9, und das Volk wurde fröhlich darüber, dass sie willig waren. Wisst ihr, sie waren fröhlich und glücklich in dem, dass sie willig gewesen sind. Sie waren nicht jetzt glücklich in dem, dass sie gegeben haben, aber da innen war ein Willen bei ihnen. Und sogar über diesen Willen waren sie froh und glücklich, dass sie geben konnten, denn sie gaben es dem Herrn freiwillig, von ganzem Herzen. Und David, der König, freute sich sehr. Geschwister, es war für sie wie ein Fest, eine Freude, dass sie, ihre Herzen waren so offen für den Herrn. Und was mir dann noch gefallen hat, im Vers 17 betet dann David zu Gott und sagt, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles auf aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freude dein Volk gesehen, das sich hier befindet, dass es dir freiwillig gegeben hat. Herr, Gott unserer Väter, Abrahams, Isaak und Israels, bewahre für immer solchen Sinn in den Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihre Herzen zu dir. Und jetzt betet er. Er ist froh und glücklich gewesen, dass sie willig gewesen. Aber was noch wichtig ihm gewesen, Geschwister, und was wichtig bis in die Ewigkeit bleibt, dass der Herr in uns diese Gesinnung bewahren möchte. Dass diese Gesinnung Christi, dass er uns bleiben möchte, diese Gesinnung für den Herrn etwas zu geben. Nicht nur, ich sage vorhin, in den Sammelkasten, das ist das Selbstverständliche, aber das bereit mehr für Christus, mehr geben, dass Gott, dass ein wohlgefälliges Opfer für Gott ist. Ich komme immer auf den Vers, wenn ich vom Opfer denke oder spreche, wie Apostel Paulus zu den Römern gesagt hatte, im Kapitel 12, er fängt das gleich an so und sagt so, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Er ermahnt sie, er erinnert sie an dieses, dass sie auf der ersten Stelle ihr Leben soll ein lebendiges Opfer. Christus war ein lebendiges Opfer. Als lebendiges Opfer wurde es dem Herrn dargegeben, gekreuzigt. Und Geschwister, er sagt, liebe Geschwister, ich ermahne euch, dass euer Leben ein lebendiges, ein reines, ein wohlgefälliges hinzugeben. Was heißt hinzugeben? Gegeben, abgegeben und ich will das nicht mehr zurück. Das ist eigentlich diese völlige Übergabe, völlige Opferbereitschaft, wenn wir als Kinder Gottes schuldig sind unserem Gott. Und so ermahnt er und sagt so, mein Opfer soll lebendig sein, nicht mein, nicht will ich es will. Wisst ihr, wenn ich mir jetzt aussuche, ein Opfer zu tun. Ich werde mir Gedanken machen, was könnte ein Opfer zu tun? Es wird so weit gehen, bis mir wehtut. Ja. Es wird eine Grenze haben. Weißt? Es wird nicht ein grenzenloses Opfer, wie Christus gewesen ist. Es wird so weit gehen und dann ist eine Grenze. Oh, jetzt tut es mir weh. Oh, jetzt passt es mir nicht. Jetzt ist es mir schwierig sein. Jetzt muss ich vielleicht alles dahin geben. deswegen ein Opfer, welches Gott in Gottes Augen wohlgefällig ist. In einem Lied singen wir: Jesus lud auf sich die Sünderwelt und litt der Hölle Qual. Sollt ich nicht ihm ergeben sein aus freier Herzenswahl? Wisst ihr, das, was Christus getan hatte, wir sagen leicht, er wurde gekreuzigt und dann wurde vom Kreuz genommen, auferstanden, ganz leicht. Aber wisst ihr, er litt der Hölle Qual. Die Macht der Hölle, sie ließ über ihn die ganze Qual ergehen. Die ganze Qual musste Christus auf sich verspüren. Die ganze Sündenqual musste er auf sich nehmen und das zu tragen. Das war die größte Wahl. Und der Dichter sagt: Soll dann nicht mein Herz aus freiem Willen ergeben sein? Geschwister, was könnte schöner sein? Sagt er weiter: Kann ich den Heiland am Kreuze schauen, wo er litt Angst und Pein? Warum soll ich von Herzen nicht ihm ganz ergeben sein? Nur fragen. Wahrlich, es ist meine heilige Pflicht, zu lieben Gott den Herrn, Seele und Leib und all mein Gut im Wein von Herzen gern. Dann heißt es im Vers, ihr kennt das Lied: Heilig, ihr Brüder, müssen wir leben, heilig, gerecht und rein, selbst und Besitztum, alles muss völlig Gott übergeben sein. Geschwister, wenn das der Fall ist in meinem Leben, dann bin ich für den Herrn ein lebendiges, wohlgefälliges Opfer. Alles. Alles soll ihm sein. Geschwister, alles, was ich besitze, auch mein Leben, es gehört ihm. Alles, was der Herr mir geschenkt hat, es gehört ihm. Wisst ihr, unser Schuldgefühl, dass ich ein Sünder gewesen bin und das der Herr weggenommen hatte, führt dazu schon, dass ich bereit bin, für ihn ein lebendiges Opfer sein. Der Herr gebe uns das, uns schenke uns, mir und uns alle Geschwister, auch wünsche das allen Kinder Gottes, weil dieses Opfer will der Herr sehen. Dieses Opfer will der Herr sehen, wenn wir einst vor ihn treten wollen. Einem Lied heißt es so, mit meinen Worten, dass wir Garben einsammeln, Geschwister. Wisst ihr, mir tut es manchmal im Herzen so weh, für mich selbst. Ich frage den Herrn: Ja Herr, kann das schon mein Opfer eine Garbe sein? Und schließt es schon eine Garbe ein? Wir lesen Garben. Was ist eine Garbe? Das sind aus vielen, vielen Halmen, ja, besteht das, ja. So, aus vielen besteht es eine Garbe, Geschwister. Und wenn ich nicht eine schon gesammelt habe, und wenn ich vor Gott stehe und habe keine einzige Garbe gesammelt, mein Opfer war nicht einmal eine völlige Garbe, mit was stehe, Geschwister? Wisst ihr, das ist das Opferleben, die Bereitschaft, das will Christus bei mir und bei dir sehen. Der Herr segne uns. Amen.